und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt zwei Reiseankündigungen von Seiten der Regierung. Frau Deschauer, wollen Sie anfangen oder das BMZ kann das, Herr Schöne kann auch, wie Sie möchten? Dann starten Sie doch bitte gerne.
Sehr gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe Ihnen heute mehrere Reisen anzukündigen. Die Außenministerin ist gerade in Brüssel beim EU-Außenrat. Zu den Schwerpunkten hat sie sich bereits heute Morgen geäußert. Es geht unter anderem um die transatlantischen Beziehungen der Europäischen Union nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten und auch natürlich um die Fragestellung der weiteren Unterstützung für die Ukraine. Die dramatische Lage in Nahost steht einmal mehr im Fokus. Als EU wollen wir den Druck hochhalten, sodass endlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen können. Die Außenministerin wird auch am heutigen Nachmittag ein Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär Rutte führen. Hier wird auch die Lage in der Ukraine sicher im Zentrum stehen. Morgen wird die Ministerin dann zunächst nach Warschau reisen. Sie wird dort auf Einladung des polnischen Außenministers an einem Treffen im erweiterten Weimarer Format teilnehmen, gemeinsam mit den Ministern Frankreichs und Italiens und der designierten Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik. Auch die Außenminister Spaniens und Großbritanniens werden aller Voraussicht nach zugeschaltet sein. Anschließend geht es am selben Tag weiter in die armenische Hauptstadt Erivan, wo die Außenministerin mit ihrem armenischen Amtskollegen Mirzoyan zusammentreffen wird, um über die Regionale zu sprechen. Am Abend geht es dann nach Baku, um dort ab Mittwoch gemeinsam mit der Europäischen Union die Verhandlungen für Deutschland zu führen und die deutsche Delegation auf der COP29 zu leiten. Sie übernimmt dort, Sie wissen, dass bereits das Verhandlungsteam der Bundesregierung vor Ort ist, von der Staatssekretärin und Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik Jennifer Morgan. Im Rahmen der Verhandlungen und am Rande wird die Außenministerin zahlreiche Gespräche führen, auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. So viel von meiner Seite.
Vielen Dank, Frau Deschauer. Dann hat Herr Schöneck das Wort, dann bleiben wir gleich bei Reisen.
Vielen Dank. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute zu einer viertägigen Reise in das Sahelland Tschad aufgebrochen ist. Schwerpunkt der Reise ist die Aufnahme und Integration der sudanesischen Flüchtlinge in diesem Land. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR spielt sich in Sudan derzeit die größte Flüchtlingskrise der Welt ab. Ministerin Schulze reist zunächst in die tschadische Hauptstadt N'Djamena, um mit Regierung und Zivilgesellschaft über die aktuelle Lage zu sprechen. Im Osten Tschads wird sie bis nach André an die Grenze zum Sudan fahren, die dort derzeit täglich von hunderten Flüchtlingen überschritten wird. In André wird die Ministerin provisorische Flüchtlingscamps, ein Ernährungszentrum und eine Krankenstation besuchen, die Tschad zusammen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration aufgebaut hat. Im Landesinneren sind zudem Besuche bei Projekten des Welternährungsprogramms WFP und der deutschen Nichtregierungsorganisation HELP geplant. Tschad selbst ist eines der ärmsten Länder der Welt und gewährt Flüchtlingen großzügig Zuflucht. Inzwischen sind insgesamt rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aus den Nachbarländern im Tschad aufgenommen worden. Nicht nur 700.000 Menschen aus Sudan, sondern auch Menschen aus der Zentralafrikanischen Republik, Niger und Nigeria. Sie erhalten dort Zugang zu Land, Beschäftigung und sozialen Dienstleistungen. Die tschadische Flüchtlingspolitik und das Bemühen, dauerhafte Lösungen für die Flüchtlinge zu finden, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, ist beispielhaft. Deutschland wird Tschad künftig noch intensiver unterstützen, diesen Kraftakt der Solidarität zu leisten.
Vielen Dank, Herr Schönick. Nach Lage der Interessen unter den Kolleginnen und Kollegen, über die ich mich vorher informiert habe, ist das Thema Ukraine, Sicherheitslage, Russland und so das, was mir die meisten so genannt haben, das würde ich jetzt, was sich ja auch mit der Reiseankündigung zum Teil jedenfalls deckt. Und das würde ich jetzt als erstes aufrufen. Wer möchte damit beginnen? Bitte schön.
Das wäre zur Reiseankündigung des Außenministeriums, richtig?
Wir sind jetzt bei diesem Komplex Ukraine, Russland,
genau,
Sicherheitslage.
Der sich damit dann ja auch deckt,
wie ich
okay.
gerade sagte.
Ja, genau, okay. Dann würde ich tatsächlich nämlich fragen, mich interessiert, weil das ja durchaus ein ungewöhnliches Format ist, Haben Sie da schon einen Namen für? Wird man da in der Zukunft vielleicht häufiger Treffen jetzt erwarten können im Vorfeld sozusagen der verschärften Sicherheitslage, die ja auch mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl zusammenhängt? Genau, was sind da so Ihre Pläne mit diesem Bündnis?
Sie sprechen jetzt auf die morgige Reise der Außenminister nach Warschau an. Ich glaube, dieser Besuch und das Treffen ist Ausdruck der engen, der Notwendigkeit, aber auch der engen Abstimmung innerhalb von Kernpartnern, im Kreise von Kernpartnern der Europäischen Union. Ich glaube, das bedarf jetzt nicht unbedingt ein Labeling, sondern es zeigt, dass die gemeinsame Sorge um die Lage in der Ukraine unter anderem, aber auch Frieden und Sicherheit für die Europäische Union als Ganzes drängend ist und gerade diese Länder besonders und erweiterte Kreis. Ich sprach ja davon, dass die Zuschaltung der britischen Kolleginnen und Kollegen im Gange sein wird, besonders wichtig ist.
Okay, also Sie haben jetzt aber noch keine konkreten Pläne gefasst, wie es damit jetzt weitergeht. Man guckt erstmal, wie es dann morgen läuft und dann.
Also ich glaube, das Treffen an sich ist erstmal wichtig. Das Treffen an sich, der enge Austausch zwischen Partnerinnen und Partnern der Europäischen Union und darüber hinaus in Europa. Es sind ja alles Mitgliedstaaten der Europäischen Union beziehungsweise der NATO. Und es gibt die gemeinsame große Sorge angesichts der Sicherheitslage in Europa und vor allem die Lage in der Ukraine. Und dass da ein Austausch sehr wichtig, sehr eng ist und enge Abstimmungen vonstatten gehen müssen, ist ein Zeichen an sich und der Austausch wird dann morgen stattfinden. Ich kann sicher dann im Nachgang etwas mehr berichten, wie die Gespräche gelaufen sind.
Danke.
Herr Berndt?
Wusste denn die Bundesregierung vorher, dass Biden die weitreichenden Waffen zusagen würde und wird das jetzt Folgen haben für die Taurus-Diskussion?
Ja, die Bundesregierung war darüber informiert und nein, es hat keine Auswirkungen auf die Entscheidung des Bundeskanzlers, Taurus nicht zu liefern.
Jetzt hätte ich Herrn Ratz oder Herrn Ratsch. Herr Ratz, Moment.
Jetzt. Ja, in dem Zusammenhang, Frau Jenning, können Sie vielleicht noch mal sagen, über welche von Deutschland gelieferten Waffen die Ukraine aktuell verfügt, die eben für solche Angriffe auf russischem Gebiet genutzt werden könnten?
Also grundsätzlich darf ich Sie für die gelieferten Systeme ganz allgemein auf die öffentlich zugängliche Liste verweisen, die die Bundesregierung bereithält und die hier auch immer entsprechend aktuell gehalten wird. Und weil das eben so ein bisschen im Anklang, möchte ich die Möglichkeit auch noch mal nutzen, zu betonen, dass es keine deutschen Waffen sind, sondern es handelt sich dann um ukrainische Waffen, die natürlich auch im Rahmen des Völkerrechts entsprechend einsetzen darf. Und alle von uns gelieferten Waffen fallen nicht in die Kategorie der weitreichenden Waffen. Auch das haben wir hier von dieser Stelle schon häufig diskutiert. Dem habe ich dann nichts weiter hinzuzufügen.
Herr Grimm.
Frau Deschrau, Frau Jenning, würden Sie noch mal die Position Ihrer Minister in der Taurus-Debatte wiedergeben können? Also sowohl Herr Pistorius als auch Frau Baerbock haben, glaube ich, Sympathie für die Lieferung der Taurus-Raketen. Hat sich das jetzt geändert? Russland hat ja durch den massiven Angriff vom Wochenende die Energieinfrastruktur des Landes massiv beeinträchtigt. Könnte das nicht ein Auslöser sein, die Entscheidung zu revidieren?
Ich kann kurz anfangen und kann es auch sehr kurz machen. Ich kann auf das Statement der Außenministerin
an sich ranziehen. Das ist so, ja.
Genau. Ich kann es sehr kurz machen und auf das Statement der Außenministerin heute am Rande des RFAB verweisen, was Sie nochmal nachhören könnten, wo sie sich zur Gesamtlage in der Ukraine, die Ministerin war ja erst vor kurzem dort zu Besuch, geäußert hat zur dramatischen Lage und auch der Notwendigkeit, die Luftverteidigung der Ukraine intensiv zu stärken.
Ich vielleicht zunächst ergänzen, auch tatsächlich der Verteidigungsminister hat sich ebenfalls heute dazu eingelassen und zwar in Donauwörth und entsprechend möchte ich auch da auf seine Äußerung verweisen.
Nachfrage? Herr Ratsch?
Jetzt hat ja Frau Baerbock sich positiv geäußert zu der Entscheidung der US-Regierung. Wie steht denn der Kanzler dazu?
Wie gesagt, der Bundeskanzler war darüber informiert. dass das Ja von Präsident Biden zur Lieferung der TACAMS ist, wie Sie wahrscheinlich nachvollziehen können, auch sehr eng konditioniert, um beispielsweise die Ukraine gerade auch in der Grenzregion Kursk zu unterstützen. Und nochmal, die Entscheidung des Bundeskanzlers ist unverändert.
Noch eine etwas grundsätzlichere, vielleicht naive Frage ans Verteidigungsministerium. Wenn ein Land ein anderes angreift, mit Raketen und Drohnen überzieht, warum diskutiert man dann überhaupt darüber, dass das andere Land das nicht darf? Also was ist da die Grundlage für, würde mich mal interessieren.
Also grundsätzlich wissen Sie, dass das immer in der Regierung insgesamt beraten und auch entschieden wird, was da gemacht wird, was geliefert wird. Und ich habe da von dieser Stelle keinen weiteren Sachstand zu übermitteln.
Der Kollege, ja, bitteschön.
Nochmal eine Frage. Die FDP möchte ja bekanntlich das Thema Taurus-Lieferungen auf die Tagesordnung des Bundestags setzen. Ja? Gehe ich recht in der Annahme, dass es keine Auswirkungen für die Bundesregierung hätte, wenn der Bundestag einen entsprechenden Beschluss fassen würde, weil der Bundessicherheitsrat ja entscheidet über Waffenlieferungen?
Ja, die Bundesregierung entscheidet über Waffenlieferungen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Ich nehme Sie wieder auf die Liste. Dann habe ich Herrn Jessen. Dann geht es da weiter. Und dann.
Entweder an Herrn Büchner oder ans Verteidigungsministerium. Trifft es zu, dass ein Vertrag über die Lieferung von etwa 4.000 KI-gesteuerten Kampfdrohnen an die Ukraine abgeschlossen wurde und die Lieferung demnächst beginnen könnte? Die werden wegen ihrer hohen Reichweite auch Mini-Taurus genannt.
Ich kann da gerne mal anfangen. Herr Jessen, die Nachricht ist nicht neu. Auf unserer Internetseite finden Sie ja regelmäßig die aktualisierte Übersicht über Waffen und Waffensysteme, die wir der Ukraine geliefert haben oder künftig liefern werden. Und da sind auch die 4.000 bewaffneten Drohnen seit Oktober bereits aufgeführt. Der Verteidigungsminister hat sich zur Lieferung bewaffneter Drohnen bereits auch im Juni 2024 geäußert und ebenso der Bundeskanzler beim letzten Besuch von Präsident Zelensky.
Und Sie? Und ich darf genau vielleicht von dieser Stelle ergänzen, dass es sich bei diesen Drohnen um taktische Drohnen handelt mit einer eingeschränkten Reichweite und dass der skizzierte Bezug zum Taurus, der in der Berichterstattung gemacht wird, nicht besteht.
Die allgemeine Information, Herr Büchner, die war durchaus bekannt, das ist richtig, aber es wird eben jetzt konkretisiert, vor allem mit dem Hinweis darauf, und das stimmt jetzt nicht, Frau Jenning, oder wie, dass diese Drohnen eine viermal höhere Reichweite als konventionelle, jetzt schon im Einsatz befindliche Drohnen haben? Das ist falsch?
Also tatsächlich ist es so, dass sich der Verteidigungsminister auch genau zu diesem Bereich in dem eben bereits erwähnten Statement eingelassen hat und dass man hier wirklich von einer eingeschränkten Reichweite sprechen kann, und genauere Informationen können Sie dann auch diesem Statement entnehmen.
Jetzt geht's bitte zu Ihnen.
Danke. Ich hätte auch eine Frage zum Thema Ukraine. Bin ich richtig hier?
Ja, ja. Bitte schön.
Also, können Sie ausschließen, dass im Rahmen des G20-Treffens in Rio de Janeiro ein Austausch zwischen deutschen und russischen Behörden stattfinden wird?
Also mir ist jedenfalls kein bilaterales Treffen da bekannt. Oder das als geplant wäre, ist mir nicht bekannt.
Und in anderem Format vielleicht?
Wie gesagt, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
Und informell?
Selbe Antwort.
Herr Savelberg, ging das auch zu dem Thema hier oder hatten Sie eine andere Frage?
Nein.
Dazu? Ja, dann haben Sie das Wort.
Ich würde gerne nachfragen, vielleicht nochmal die Frage des Kollegen. Vorhin an Sie, Herr Büchner. Also die Frage war, glaube ich, wie Deutschland, wie die Bundesregierung, wie der Bundeskanzler die Entscheidung sieht aus Washington, um da doch eben diese sehr weitreichende Waffen zu schicken an die Ukraine. Sie hatten gesagt, eigentlich die Entscheidung sei unverändert, um dass Deutschland das quasi nicht liefert. Aber die Frage war vielmehr, wie das politisch bewertet wird, wenn der wichtigste militärische Verbündete der Bundesrepublik, wenn er zu dieser Zeit, in dieser Lage für die Ukraine, dazu entscheidet, wenn Herr Präsident Biden noch im Amt ist und Herr Trump demnächst im nächsten Jahr kommt, wenn man das politisch entscheidet, dass der jetzige amerikanische Administration so eine Kehrtwende vollzieht. Also vielleicht können Sie nicht auf die Entscheidung verweisen, dass Deutschland jetzt Taurus nicht schickt, also diese Regierung noch nicht, aber dass die USA sich entschlossen haben, diesen Schritt zu gehen.
Sehen Sie, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gab es und gibt es immer eine sehr, sehr enge Abstimmung zwischen Deutschland und seinen Verbündeten und ganz insbesondere mit den USA. Und Sie wissen ja auch, dass der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Auch in der Vergangenheit schon haben wir die einzelnen Entscheidungen der einzelnen Staaten, die die Ukraine unterstützen, nicht kommentiert. Und dabei bleibt das natürlich auch in dem Zusammenhang. Aber das ändert nichts daran, dass es dort ein sehr abgestimmtes Vorgehen gibt und ein großes Vertrauensverhältnis zwischen den Verbündeten.
Vielleicht kurze Nachfrage. Also während des gesamten Krieges sieht man eigentlich, dass Deutschland den Verhältnissen ein wenig hinterherläuft. Also natürlich durch die Verhältnisse an der Front und auf den Schlachtfeldern ist das notwendig, dass man darauf reagiert. Aber haben Sie manchmal das Gefühl, dass man immer hinterherläuft, aber nicht vor der Aktion kommt, dass man...
Nee. Das ist ja jetzt Ihre Bewertung oder Unterstellung. Ich finde, davon kann keine Rede sein. Deutschland ist mit großem Abstand der größte Unterstützer der Ukraine in dem vergangenen Jahr, aber oder im laufenden Jahr und auch im kommenden Jahr. So gesehen sehe ich da keinen Grund, das so einzuordnen.
Jetzt habe ich Herrn Ratsch. Herrn Lehmann, Herrn Ratz und Herrn Grimm nochmal, wenn ich das richtig alles aufgenommen habe.
Herr Büchner, kurze Frage. Wusste schon Kanzler über die Entscheidung vom amerikanischen Präsident, als der Bundeskanzler mit dem Putin gesprochen hat?
Also über den minutiösen Ablauf, wann, wer, wie, wo informiert wurde, kann ich hier keine Auskunft geben.
So, dann habe ich Herrn Ratsch nochmal.
Herr Büchner, kurz nach dem längeren Telefonat mit Präsident Putin hat er ja am Wochenende die Ukraine mit schweren Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Was ist das aus Sicht des Bundeskanzlers für eine Message?
Naja, Sie sehen, dass der russische Präsident unverändert einen erbarmungslosen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Nichtsdestoweniger hält der Bundeskanzler es für richtig, mit dem russischen Präsidenten einmal wieder zu sprechen und auch nochmal sehr deutlich im persönlichen Gespräch das klarzumachen, was sowohl er als auch die westlichen Verbündeten erwarten, nämlich dass Russland diesen Krieg umgehend beendet und seine Truppen aus der Ukraine abzieht.
Herr Ratz. Okay, dann habe ich Herrn Grimm.
Nochmal eine Frage an Frau Jenning und Frau Leschauer. Werden denn Ihre beiden Minister jetzt wegen der aktuellen Frontlage in der Ukraine vor dem Winter versuchen, den Bundeskanzler an seiner Haltung, was Taurus betrifft, umzustimmen? Oder gilt da einfach, der Chef entscheidet? Und wenn er entscheidet, dann akzeptieren wir das?
Also ich kann vielleicht einfach nochmal grundsätzlich anfangen. Herr Büchner hat für die Bundesregierung hier gesprochen. Die Haltung der Außenministerin ist hinlänglich klar. Sie hat sich auch heute zu der amerikanischen Entscheidung geäußert. Die Außenministerin war, wenn ich richtig zähle, das 8. Mal in der Ukraine, just vor 2 Wochen zuletzt. Sie hat aus eigener Anschauung, und wenn ich mir es erlauben darf, da ich diese Reise begleitete, aus eigener Anschauung erleben müssen, was die Ukrainerinnen und Ukrainer seit 1000 Tagen, morgen genau auf den Tag, erleben. Unsere Unterstützung wird ungebrochen sein. Dafür ist die Außenministerin seit Tag 1 eingetreten. Das wird sie weiter tun. Sie hat nochmal neues Paket an Winterhilfe mit nach Kiew gebracht vor 2 Wochen. Und es wird sicher jetzt auch im Rahmen des RFAB, der gerade in Brüssel läuft, ein wichtiges Thema sein, wie wir Europäer die Ukraine weiter in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Terror, der vor allem aus der Luft kommt, unterstützen können. Und dazu gehört ganz insbesondere die Unterstützung der Luftverteidigungsfähigkeiten. Und zu all diesen Fragestellungen ist die Bundesregierung immer, auch im ausführlichen Gespräch, gerade das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium und auch das Bundeskanzleramt. Aber wir werden sicher nicht aus internen Beratungen, sei es in der Europäischen Union oder im Rahmen der Bundesregierung, berichten.
So, jetzt habe ich Herr Alipour, richtig?
Okay. Frau Jenning, bitte noch.
Ach so, Entschuldigung. Tatsächlich kann ich mich hier anschließen. Auch der Verteidigungsminister hat sich hier mehrfach und immer entsprechend positioniert, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Und genau wie es eben ausgeführt worden, können wir oder werden wir aus diesen internen Gesprächen natürlich hier nicht berichten. So, jetzt habe ich Herrn Alipour noch und Herrn Jessen zu diesem Thema und Herrn Savelberg. Und dann würde ich das Thema gerne verlassen und es sei denn, es meldet sich jetzt noch jemand dazu. Das sieht aber nicht so aus. Dann hat Herr Alipour das Wort.
Herr Büchner, könnten Sie vielleicht noch mal erklären, also vor dem Hintergrund, dass dieses Telefonat mit dem russischen Präsidenten ja explizit auch von der Ukraine kritisiert worden ist, dass man gesagt hat, man wollte das nicht, dass das stattfindet. Auf der anderen Seite die Ukraine explizit in ihrem Siegesplan Taurus sozusagen nicht verlangt hat, aber danach darum gebeten hat, diese Diskrepanz sozusagen, dass man auf der einen Seite das tut, was die Ukraine nicht will und dann auf der anderen Seite aber das, was die Ukraine will, dass man dort nicht nachgibt. Wie rechtfertigt die Bundesregierung diese Diskrepanz? Wie erklären Sie das auch Ihren ukrainischen Partnern?
Ich sehe da gar keine Diskrepanz. Aus Sicht der Bundesregierung ist beides richtig und notwendig, nämlich dass wir die Ukraine mit all dem unterstützen, was sie dringend braucht. Ganz insbesondere, wie Frau Deschauer gerade gesagt hat, zur Stärkung der Luftverteidigung, zum Wiederaufbau der Energieinfrastruktur etc. jetzt vor einem weiteren schwierigen Kriegswinter. Zugleich aber, und das hat der Bundeskanzler ja immer wieder betont, ist es ihm wichtig, die Unterstützung auch so zu organisieren, auch gerade die militärische Unterstützung, dass es nicht zu einer Eskalation dieses Krieges kommt. Und deshalb gibt es für den Bundeskanzler bestimmte Grenzen, die er sozusagen an der Stelle nicht überschreiten will. Und er hat sich klar festgelegt und hat gesagt, er möchte, bei dieser Haltung wird sich auch nicht mehr ändern, dass diese Langstreckenwaffe nicht geliefert wird.
Aber er scheint da ja bei beiden Entscheidungen relativ allein dazustehen. Da würde mich einfach nur interessieren, wie kommuniziert man darüber mit Partnern, wenn man da so isoliert ist?
Es gibt einen, wie ich Ihnen gerade schon beschrieben habe, einen engen und fortlaufenden Austausch mit unseren Partnern.
Herr Jessen.
Frau Deschauer, Präsident Zelensky hat ja nach seiner harschen Kritik am Telefonat dann auch noch gesagt, er hoffe, dass es im nächsten Jahr gelinge, den Krieg mit diplomatischen Mitteln zu beenden. Welche Rolle kann Deutschland, die deutsche Außenpolitik, dabei spielen, ungeachtet der Tatsache, dass wir nicht wissen, wer wann im nächsten Jahr das Ressort führen wird? Aber bereiten Sie sich jetzt auf eine Rolle in diesem diplomatischen Prozess vor und wie kann die aussehen?
Vielen Dank, Herr Jessen. Also ich glaube, als Bundesregierung sind wir seit 1000 Tagen daran, denn 1000 Tage sind zu viel dieses Krieges und wir wünschen uns für die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass dieser Krieg endlich endet. Das hat eine Person in der Hand und das ist Putin, der den Krieg von einem Tag auf den anderen enden könnte. Es gab Ansätze, wie Sie wissen, insbesondere die Birkenstock-Konferenz, in der Präsident Zelensky die Hand ausgestreckt hat und auch da versucht hat, Russland mit an den Tisch zu holen, weil am Ende des Tages natürlich dieser Krieg nicht weitergehen kann und es eine Lösung geben muss. Aber eine Lösung, die kein Diktatfrieden gegen den Willen der Ukraine sein kann, sondern eine Lösung sein muss, die die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst bestimmen auf dem Weg zum gerechten Frieden. Das heißt, Die Haltung der Bundesregierung ist diejenige, dass wir natürlich den Ukrainerinnen und Ukrainern, soweit wir das können und solange sie das brauchen, den Rücken stärken, und zwar in Form von militärischer Unterstützung, wirtschaftlicher Unterstützung, politischer Unterstützung. Darauf sind wir seit Tag 1 vorbereitet. Und das schließt natürlich mit ein, wie wir hier auch schon besprochen haben, dass es sicher eines Tages auch zu Gesprächen kommen muss. Aber wenn wir die Situation sehen, dass Putin den 1000. Tag des Krieges mit einem massiven Bombardement beantwortet, was seinesgleichen sucht, dann muss man erkennen, dass in dieser Situation eine Person nicht zur Verhandlung bereit ist, sondern weiter die Ukraine unterwerfen will, und das ist Putin. Ich kann auch vielleicht gerne noch mal darauf verweisen, dass die Ministerin sich dazu geäußert hat heute Morgen und auch auf den X-Account der Ministerin, wo sie das noch mal sehr deutlich gemacht hat.
Das ist ja alles unbestritten, vor allem die 1000 Tage. Aber diese Situation, dass Putin eben nicht das tut, was er tun könnte, den Krieg durch Rückzug zu beenden, die besteht seit 1000 Tagen. Sie wird sich vermutlich nicht so schnell ändern, weil sich die militärische Lage nicht unbedingt zugunsten der Ukraine ändert. Deswegen nochmal die Frage, wenn Zelensky jetzt sagt, er gehe davon aus oder er hoffe, dass im nächsten Jahr, in den nächsten 365 Tagen, wenn man so will, der Konflikt, der Krieg diplomatisch beendet werden kann. Welches sind die Rollen und die Teile, die in diesem diplomatischen Prozess Deutschland mit befördern kann? Das geht über den Appell an Putin doch hinaus.
Ja, ich glaube, wir machen auch deutlich mehr, lieber Herr Jessen, als appellieren. Wir sind, wie Herr Büchner schon sagte, der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine weltweit, der größte Unterstützer innerhalb der Europäischen Union und auf dem europäischen Kontinent, politisch, militärisch, wirtschaftlich, und auch Unterstützung für den Weg einer, Sie sagen es, diplomatischen Lösung, in den Worten des Präsidenten der Ukraine. Er nennt es auch den Weg zum gerechten Frieden. Da sind wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und werden unser politisches Gewicht, unser wirtschaftliches Gewicht, aber auch natürlich unsere militärische Unterstützung weiter in die Waagschale werfen. Und natürlich schließt das mit ein, dass wir den Plan des ukrainischen Präsidenten auf dem Weg zum rechten Frieden, er hat ja sehr frühzeitig bereits einen Friedensplan auf den Tisch gebracht, nach Kräften unterstützen werden.
Herr Sabelberg.
Ja, ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium. Frau Jenning, könnten Sie sagen, diese eingeschränkte Reichweite von den Drohnen von der Firma Helsing, wie weit wäre die Maximalreichweite und wie weit ist die eingeschränkte Reichweite?
Ich bitte um Verständnis, dass ich hier keine weitreichenden Informationen zu konkreten Modellen oder technischen Details liefern kann. Worauf ich Sie aber verweisen darf, ist, wie gesagt, die Äußerung, die der Verteidigungsminister heute zu diesem Thema in Donauwörth gegeben hat.
So. Gut. Herr Jessen, ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Ich würde jetzt das Thema Nahost aufrufen, weil es Teil auch der der Reise der Außenministerin ist. Und Frau Jeckels hatte ich dazu auf der Liste.
Das Thema wurde vergangenen Freitag so ein bisschen schnell abgefrühstückt. Laut eines UN-Berichts erfüllt Israels Kriegsführung in Gaza Merkmale von Völkermord. Und am Freitag sagten Sie, diese Berichte bereiten der Bundesregierung große Sorge. Darüber hinaus, dass es Ihnen große Sorge bereitet, würde mich interessieren, was für Konsequenzen denn jetzt die Bundesregierung aus diesem Bericht zieht. Ne? Also der einer der wichtigsten Partner Deutschlands wird hier von dem UN-Sonderausschuss beschuldigt, möglicherweise Völkermord zu begehen. Deutschland liefert weiter Waffen. Also welche Konsequenzen gibt es hier?
Also vielen Dank, Frau Eckert, für die Frage. Ich würde trotzdem noch mal darauf hinweisen, was der Kollege am Freitag sagte. Das steht. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, weil das natürlich eine dramatische Lage ist in Gaza. Die Außenministerin hat sich dazu heute auch ausführlich eingelassen, insbesondere mit Blick auf die dramatische humanitäre Lage. Sie sagte, Es gibt keine Ausreden dafür, dass humanitäre Hilfe nicht nach Gaza reinkommt. Es gibt die Grenzen, auch bei der Selbstverteidigung. Ich verkürze jetzt das Zitat, Sie können sich das alles, glaube ich, nochmal anhören. Wir haben auch deutlich gesagt, dass es keine Besiedlung von Gaza geben darf und keine Vertreibung. Also es unterstreicht nochmal sehr deutlich, dass diese Bundesregierung, die Außenministerin, in massivster Sorge ist. Es gibt ja eine Vielzahl an Berichten, die gerade veröffentlicht wurden. Wir schauen uns diese Berichte natürlich auch an. Wir fordern umfassende Aufklärung. Und natürlich wird man dann im Kreise, das ist das übliche Verfahren, heute ist ja auch der Rat für Außenbeziehungen, besprechen, ob und welche Folgen man davon auch immer im Einzelfall ableiten muss, wenn die Lage sich so weiter verschlechtert und wenn insbesondere, was die humanitäre Hilfe angeht, Israel den Ankündigungen, Gaza mit humanitärer Hilfe zu fluten, leider bis dato keine entsprechende Umsetzung folgen lässt.
Gerade mit Blick darauf, dass Deutschland ja auch vor dem IGH angeklagt ist wegen potenzieller Beihilfe zum Völkermord. Also Deutschland gerät ja hier wirklich massiv unter Druck. Wenn sich das in ein paar Jahren bestätigen sollte durch den IGH, dass es sich um Genozid handelt, könnte Deutschland ja hier wirklich in die Bredouille kommen, jetzt gerade mit Bezug auf die Waffenlieferungen, die jetzt wieder fortgeführt wurden. Wie geht man mit dieser schwierigen Situation um?
Also ich glaube, zu Waffenlieferung oder der Fragestellung haben wir uns ja hier auch schon intensiv ausgetauscht. Ich weiß, dass Sie das nicht befriedigen wird, in meine Antwort, die ich jetzt gebe. Aber das sind immer, und zwar weltweit und dann auch in diesem Fall, Einzelfallentscheidungen, über die wir hier aber, des BMWK ist da auch federführend, nicht an dieser Stelle berichten werden. Und diese Einzelfallentscheidung natürlich immer auch den regionalen Kontext, die außen- und sicherheitspolitische Lage, engstens betrachten. Was das IGH-Verfahren angeht, das würde ich, da haben wir uns ja auch schon eng ausgetauscht, von dieser Stelle irgendwie nicht näher kommentieren können im Detail. Das ist einfach so, dass wir jetzt gerade in einem Verfahrensschritt dort sind, wo sich die entsprechenden, das entsprechende Gremium mit den Fragestellungen befestigt. Die Haltung der Bundesregierung in der Sache, inwiefern es sich um einen Völkermord handelt, haben wir hier auch schon mal erläutert. Das ist aus unserer Sicht nicht gegeben, weil keine intendierte Vernichtung einer ethnischen, religiösen Gruppe angestrebt ist. Gleichwohl möchte ich natürlich sehr klar sagen, dass die dramatische Lage vor Ort, wie wir sie erleben, jeden Tag aufs Neue erleben und die Berichte darüber hören und sehen müssen, Grund zur allergrößten Sorge bietet und natürlich große Fragezeichen daran stellt, inwiefern das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Diese Fragestellungen beschäftigen gerade, wie Sie sagen, Gerichte.
Gibt es weitere Fragen zu Nahost? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt ausnahmsweise eine dritte Frage, aber nur ausnahmsweise.
Vielen Dank. Verstehe ich das also richtig, dass die Bundesregierung diesem UN-Bericht explizit widerspricht?
Ich habe mich das nicht tun hören gerade, sondern ich habe erläutert, was die Haltung der Bundesregierung ist. Und dazu gehört auch, dass wir diese Berichte, die sehr drastische Vorwürfe enthalten, sehr, sehr ernst nehmen und uns mit der Lage intensiv beschäftigen.
So, gibt es Fragen auch noch aus der Reise der Außenministerin zur COP29 als Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zum Tschad und der Reise der Ministerin Schulze? Das ist auch nicht der Fall. Dann hat Herr Klaut das Wort zu einem anderen Thema. Ganz anderen Thema. So, bitte, ich hätte das Mikro, passt jetzt auch.
Das Thema Mindestlohn, vielen Dank. Der Bundeskanzler und auch Arbeitsminister Hubertus Heil haben ja mehrfach sich für eine deutliche Erhöhung ausgesprochen beim Mindestlohn. Hubertus Heil hatte an die Mindestlohnkommission einen Brief geschrieben, in dem er juristisch argumentierte. Er sagte, er müsse an die EU berichten, ob Deutschland denn die Vorgaben aus der europäischen Mindestlohnrichtlinie umsetze. Daraus ergebe sich nämlich eine kräftige Erhöhung. Jetzt wurde am 23. Oktober im Bundesgesetzblatt eine Mitteilung veröffentlicht, wonach Deutschland die Vorgaben umsetzt. Damit entfällt also die juristische Begründung für diese Forderung. Warum wurde das nicht kommentiert und hält der Arbeitsminister und der Kanzler, halten die beide ihre Forderungen nach einer Kräfteerhöhung aufrecht und mit welcher Begründung?
Das müssen Sie, glaube ich, untereinander regeln, wer jetzt zuerst.
Ich würde erst mal einsteigen.
Bitte.
Genau, es wird jetzt eventuell auch ein bisschen technisch. Ich würde es einfach ganz normal im Zusammenhang nochmal neu einordnen. Ne? Das Thema ist ja doch ein bisschen komplizierter. Die EU-Richtlinie, die Sie erwähnt haben über angemessene Mindestlöhne, war bis zum 15. November 2024 nationales Recht umzusetzen. In Deutschland ist die EU-Mindestrichtlinie bereits vollständig durch bestehendes Recht umgesetzt. Das ist erstmal der Stand. Dieses Ergebnis hat Deutschland am 4. November, also in der letzten Woche, auch formell gegenüber der EU-Kommission gemeldet. Jetzt unsere Einordnung. Der Mindestlohnkommission kommt die Aufgabe zu, alle 2 Jahre einen Beschluss über die Anpassung der Höhe des Mindestlohns zu fassen. Hierbei hat sie gemäß ihres gesetzlichen Auftrags sicherzustellen, dass durch das von ihr empfohlene Mindestlohnniveau ein angemessener Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleistet ist. Der Gesetzgeber hat insoweit im Rahmen der Gesetzesbegründe der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro klargestellt, dass ein angemessener Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann gewährleistet ist, wenn der Mindestlohn dem Schwellenwert von 60% des Bruttomedianlohns gerecht wird. Dieser Wert ist daher auch bei künftigen Entscheidungen der Mindestlohnkommission zu berücksichtigen. Das vorstehend erläuterte Verständnis des geltenden Rechts betrifft den gesetzlichen Rahmen, anhand dem die Mindestlohnkommission künftige Anpassungsbeschlüsse zu treffen hat. Hierfür hat Minister Heil Anfang September 2024 deshalb auch die Mindestlohnkommission informiert. Das ist der Brief, den Sie erwähnt haben. Dieser hat ihren nächsten Beschluss dann bis zum 30. Juni 2025 zu fassen. Dieser betrifft dann die Mindestlohnerhöhung Anpassung ab dem 1. Januar 2026. Das ist also unsere bestehende Position dazu.
Was jetzt die genaue Forderung aber nach wie vor ist, habe ich nicht verstanden. Also weiterhin 15 Euro.
Nein, sich an dem Meridian zu orientieren.
Der ist ja laut der Rechnung von Hubertus Heil bei 15,15 Euro.
Wenn Sie das so schriftlich haben, ist es so. Mir fehlt.
Ja, ich will es ja nur verstehen. Okay, dann habe ich es verstanden. Danke. Mhm.
Gibt es weitere Fragen zum Mindestlohn? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Bernd mit einem anderen Thema. Ich sehe Sie. Ja, jetzt sehe ich das.
Jetzt haben Sie
ich sehe das im Mikro sehr schlecht.
Ja. Kein Problem. Ich hätte eine Frage an Herrn Büchner persönlich. Es gab ja Berichterstattung in der Süddeutschen und der Zeit zu diesem sogenannten F-Kabinett in der FDP, an dem Sie beteiligt gewesen sein sollen. Es wird zitiert, Sie hätten sich immer für den Erhalt in der Regierung ausgesprochen. Möchten Sie das bestätigen? Und haben Sie mit dem Kanzler darüber mal gesprochen? Und wie ist so Ihr Verhältnis zurzeit?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich zu internen Besprechungen mich nicht öffentlich äußere. Und dabei bleibe ich auch.
Und wie ist Ihr Verhältnis zum Bundeskanzler im Moment?
Offensichtlich sitze ich hier und deshalb können Sie davon ausgehen, dass wir ein gutes und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis haben.
Und werden Sie auch in der FDP bleiben? Herr Wissing ist ja ausgetreten nach dieser Entscheidung.
Ich sitze jetzt hier als Sprecher der Bundesregierung und nicht als Sprecher in eigener Sache. Deshalb würde ich diese Fragen jetzt hier nicht beantworten.
Möchte noch jemand anders Herrn Büchner befragen? Soweit, sonst laufen wir etwas mit der Frage mehr aus dem Ruder. Das sieht nicht so aus. Sie sind jetzt durch, Herr Bernd, ja? Mhm, gut. Frau Jeckels hat eine andere Frage zu einem anderen Thema.
Ja, an das BMBF.
Da sie 2 Fragen hat, wusste ich nicht, welche Frage jetzt kommt. Also, sonst hätte ich da vielleicht schon mal vorgewarnt. Bitte schön.
Jetzt geht es wieder um die Fördermittelaffäre. Ja. Vergangene Woche wurde hier gefragt, inwiefern sich Minister Özdemir für eine tatsächliche Aufarbeitung der sogenannten Fördermittelaffäre einsetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gesehen habe, gab es seitdem noch keinen Nachtrag dazu aus Ihrem Haus. Deshalb nochmal die Frage, wird es eine transparente Aufarbeitung geben und ist die Veraktungsfrage bezüglich der Wirechats inzwischen geklärt, beziehungsweise wie man jetzt mit dieser Veraktungsfrage umgehen will?
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass sich Bundesminister Özdemir derzeit einen Überblick verschafft über die anstehenden Aufgaben, prioritären Themen des BMBFs. Er wird sich also auch zur Rechtslage und damit verbundenen Fragen der Fortsetzung von einigen Rechtsstreitigkeiten informieren und die erforderlichen Entscheidungen treffen.
Gehört also dieses Thema zu den prioritären Themen des Ministers?
Ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Minister betont hat, dass die Wissenschaftsfreiheit in unserem Land grundgesetzlich verankert ist, nicht verhandelbar ist. Er hat sie also nochmal ganz klar dafür eingesetzt, auch nochmal betont, dass ohne Wissenschaft Freiheit in unserer Gesellschaft, Forschung nicht denkbar ist und hat also da auf jeden Fall schon zur Stellung bezogen.
Herr Jessen dazu.
Ja, konkret zu den umstrittenen Maßnahmen gehörte ja auch ein im Sommer verhängter Maulkorb gegen Frau Döring, der entlassenen Staatssekretärin, der untersagt wurde, ihre Sicht der Dinge über bestimmte Abläufe öffentlich zu kommunizieren. Besteht dieser Maulkorb weiterhin oder ist er aufgehoben oder befindet er sich auch in der Revision durch den Minister?
Also das Begriff Maulkorb, den haben jetzt, glaube ich, Sie verwendet. Also was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass es hier weiter ja ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anhängig ist. Und dem kann ich natürlich nicht vorgreifen und weiter kann ich Sie noch nicht informieren.
Das Gerichtsverfahren gibt es ja nur deshalb, weil diese Einschränkung, die man landläufig als Maulkorb bezeichnet, verhängt wurde. Wenn der Maulkorb aufgehoben wird, ist damit auch das Gerichtsverfahren obsolet. Deswegen ist die Frage, ob auch das in der Überprüfung, der rechtlichen und Angemessenheitsüberprüfung durch den neuen Minister sich befindet.
Da würde ich sehr gerne darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe. Der Minister setzt sich mit der Rechtslage und den verbundenen Fragen der Fortsetzung von anhängigen Rechtsstreitigkeiten auseinander und informiert dann über erforderliche Entscheidungen.
So, weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Herr Ratsch, dazu?
Also nicht direkt dazu, aber ans BMBF, weil Sie gerade da sitzen.
Das ist auf jeden Fall praktisch.
Ja, eine Frage zur weiteren digitalen Förderung der Schulen, also Digitalpakt 2.0. Durch den Bund ist das Thema damit jetzt tot oder gibt es wirklich noch eine Chance, dass das zum kommenden Jahr kommt?
Danke für Ihre Frage zum Digitalpakt 2.0. Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass der Minister sich dazu in den vergangenen Tagen mehrfach geäußert hat. Er hat unter anderem betont, er sei der Überzeugung, dass der Digitalpakt 2.0 kommen müsse, denn die Digitalisierung in der Bildung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Und er hat betont, angesichts der Herausforderungen einer immer weiter und zunehmend digitalisierten Welt ist dies eine gesamtstaatliche Aufgabe. Er setzt dazu auf konstruktive und ergebnisorientierte Gespräche mit den Ländern und er macht sich dafür stark, dass diese auch zeitnah erfolgreich abgeschlossen werden können.
So, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat sich Herr Sabelberg noch mal gemeldet.
Ja, das ist eine Frage für das Innenministerium vielleicht, Herr Karl. Die Freitag fast zerbrochene niederländische Regierung, die hat angekündigt, dass, ich glaube, ab 9. Dezember, dass da auch als Reaktion auf Deutschland, dass auch die Niederlande Grenzkontrollen einführen werden. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Das will ich erstmal nicht kommentieren. Wir arbeiten ja mit den Niederlanden sehr eng und sehr gut zusammen. Und das wird natürlich auch bei Grenzkontrollen, die dann auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze stattfinden, so sein, dass unsere Polizeibehörden, also insbesondere die Bundespolizei auf deutscher Seite, da mit den niederländischen Partnern eng zusammenarbeiten werden. Das ist ja wirklich nicht neu, auch während der Europameisterschaft. Und jetzt seit Mitte Oktober hatten wir Grenzkontrollen. Wir hatten auch vorher schon mal Grenzkontrollen zu bestimmten Ereignissen, die es besonders zu schützen galt. Insofern ist die Kooperation da eingespielt und dient natürlich dazu, Schleuserkriminalität und sonstige grenzüberschreitende Kriminalität zu begrenzen, dort auch Straftäter zu fassen an der Grenze. Und das wird dann in enger Kooperation geschehen.
Würden Sie das vielleicht, also weil das Verhältnis eigentlich immer gut war, würden Sie diese Grenzkontrollen auch quasi sehr gemeinsam, also nicht jeder nur so einzeln, aber dass man in allen Fragen sehr weit kooperiert und die Probleme für die Grenzgänger und den Transport, dass man das so gestaltet, dass es so einfach wie möglich ist. Vielleicht können Sie auch etwas sagen darüber, welche Schaden auch für den Handel und für den gegenseitigen Besuch geschätzt wird.
Also ich kann mich jetzt natürlich nur für die deutsche Seite, für die deutsche Bundesregierung und unsere Behörden äußern. Und natürlich ist es unser Ziel, und dafür wird auch sehr viel getan, dass der Pendelverkehr an den Grenzen, der ganz normale Reiseverkehr von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der wirtschaftliche und Handelsverkehr so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Deswegen finden die Kontrollen ja auch gezielt statt und nicht überall zur gleichen Zeit, sondern es gibt gezielte Kontrollen und aufgrund bestimmter einigen Verdachtsmomente werden dann Fahrzeuge rausgezogen und kontrolliert, aber eben auch nicht alle kontrolliert. Und genau so ein zielgenaues Vorgehen gibt es von deutscher Seite. Und wir gehen mal davon aus, dass dann, wie gesagt, auch in enger Kooperation es auch auf der anderen Seite, auf der niederländischen Seite, natürlich das Interesse gibt, gerade in den Grenzgebieten, wo es ja eine sehr enge Verflechtung auch von persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen gibt, diese auch nicht zu behindern.
Dazu, Herr Alipo.
Ich hätte noch mal eine Lernfrage, weil ich manchmal nicht so ganz genau durchblicke, wie das Verhältnis zwischen mobilen und stationären Kontrollen ist, ob es derzeit überhaupt in der Fläche stationäre Kontrollen gibt oder ob eigentlich alle Kontrollen nur mobil sind derzeit, würde mich interessieren.
Nein, es gibt beides, also insbesondere an Autobahnen, ähnlich finden durchaus permanent Kontrollen statt, sind Kontrollpunkte errichtet worden. Darüber hinaus gibt es auch weiter die Schleierfahndung, also mobile, anlassbezogene, punktuelle Kontrollen, damit man eben auch vor allen Dingen die Schleuserrouten erfolgreich durchkreuzt, die sich ja auf bestimmte polizeiliche Maßnahmen auch einstellen. Und deswegen muss man eben ebenso flexibel sein und Kontrollen auch flexibel vornehmen. Und gibt es dieses Nebeneinander aus mobilen und stationären Kontrollen?
Aber wenn Sie stationär sagen, meinen Sie damit nicht, dass jetzt so die alten Grenzposten wieder in Betrieb genommen worden sind, sondern dass sozusagen irgendwie Zelte dann aufgebaut werden, wo dann die Fahrbahn verengt ist? Also nicht, wir haben nicht wieder die Schlagbäume, richtig?
Nein, es will auch niemand mehr Schlagbäume, sondern gezielte Kontrollen und wie gesagt den Grenzverkehr so wenig wie möglich behindern, gleichzeitig aber Kriminalität und vor allen Dingen Schleusungskriminalität effektiv bekämpfen. Und das gelingt auch. Also an 4 deutschen Grenzen werden ja schon seit über einem Jahr Binnengrenzkontrollen vorgenommen, zu Österreich seit fast 10 Jahren. Jetzt an allen deutschen Binnengrenzen seit Mitte Oktober. Und es gibt ja nirgendwo jetzt wirklich große Behinderungen. Es gibt vielleicht kurze Verzögerungen, die sind dann den Kontrollen geschuldet. Aber ansonsten gelingt das ja nach unserem Eindruck auch und auch dem, was wir aus den Grenzregionen hören, gut.
Gut, jetzt nochmal die andere Grenzregion. Herr Lehmann.
Ja, Herr Karl, wollte ich fragen, weil Sie haben schon gesagt, dass es gibt eine Kooperation auch mit Polen. Sie haben das in der Vergangenheit gesagt. Jetzt am Wochenende gab es auch an der polnischen Grenze Proteste, dass zum Beispiel in Słowice, wo die Einwohner einfach genervt sind. Aber ich wollte fragen, inwiefern sieht diese Kooperation mit der polnischen Seite aus, weil zum Beispiel die Bundespolizei führt die stationäre Kontrollen nicht an den Grenzübergängen, nur auf der Autobahn, weil die zum Beispiel bestimmte Grenzübergänge gehören die polnische Seite. Bedeutet das, dass es gibt kein Erlaubnis auf der polnischen Seite, zum Beispiel diese Grenzkontrollen da führen, wo es mehr Platz und einfach die Infrastruktur steht?
Also natürlich nimmt die deutsche Bundespolizei auf der deutschen Seite der Grenze die Grenzkontrollen vor, das ist klar. Aber gerade mit Polen, das habe ich ja hier häufig auch betont, findet eine sehr enge Kooperation statt. Es gibt gemeinsame polizeiliche Zentren, es gibt gemeinsame Streifen, es gibt ein sehr eng abgestimmtes Handeln und es gibt auch nicht nur Kontrollen an den Autobahnen, sondern auch an Grenzübergängen, die in Städten und Orten und an Landstraßen sind. Wie gesagt, nicht überall gleichzeitig, das würde auch keinen Sinn machen. Man muss die Kräfte bestmöglich einsetzen und immer lageabhängig, wie es bei der Polizei heißt, also immer so, wie es die polizeiliche Lage erfordert und die Sicherheitserfordernisse erfordern und dann eben gezielt vorgehen. Gerade mit Polen findet das in enger Abstimmung statt.
Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch einmal Herrn Berndt und noch einmal Frau Jeckels. Und vielleicht sonst noch jemand, aber im Moment...
So, ich hätte noch eine Frage nochmal an das BMI. Es geht um die Wahlvorbereitungen. Die ganzen Fristverkürzungen, die sorgen ja für Probleme bei den Kleinstparteien. Sind diese Fristen inzwischen bekannt? Wann werden die entschieden und veröffentlicht?
Also die Fristen stehen erst fest oder können auch erst feststehen, nachdem der Bundespräsident den Deutschen Bundestag nach einer Vertrauensfrage aufgelöst hat. Wenn der Bundespräsident das tut, das liegt ja dann in seinem Ermessen und danach wird das BMI eine Verordnung erlassen, das war auch 2005 so, über verkürzte Fristen, so ist es im Bundeswahlgesetz vorgesehen, damit innerhalb von den maximal 60 Tagen, die dann zwischen der Auflösung des Bundestages und der Neuwahl des Deutschen Bundestages liegen, innerhalb dieser kurzen Fristen von 60 Tagen auch alle Listenvorschläge und alles, was da zu tun ist, dann innerhalb eben kürzerer Fristen zu realisieren. Und innerhalb dieser Fristen kann nach dem Bundeswahlgesetz, dann können die Voraussetzungen für kleine Parteien nicht erleichtert werden. Also das Erfordernis, bis zu 2000 Unterschriften beizubringen, je nach Größe des Bundeslandes sind es maximal 2000 Unterschriften oder ein Tausendstel der Bevölkerung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dieses Erfordernis, die Unterschriften zu sammeln, kann man nicht erleichtern. Und das muss dann tatsächlich gegebenenfalls innerhalb kürzerer Fristen passieren. Und das ist aber nach dem Bundeswahlgesetz so vorgesehen und kann auch nicht geändert werden. Und darüber hat es 2005 auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegeben, dass das, was ja für die kleinen Parteien durchaus dann schwieriger ist, die Unterschriften innerhalb von kürzerer Zeit zu sammeln, die Voraussetzungen innerhalb von kürzerer Zeit zu erfüllen, dass das aber so mit dem Grundgesetz auch vereinbar ist.
Also auch die Möglichkeit, die Zahl der Unterschriften zu reduzieren, die man erreichen muss, das ist nicht möglich zu reduzieren.
Nein. Also die gesetzlichen Vorgaben des Bundeswahlgesetzes sind da ganz klar. Und über genau diese Vorgaben hat das Bundesverfassungsgericht auch 2005 entschieden und gesagt, das ist verfassungskonform, weil man so insgesamt die Bundestagswahl innerhalb kürzerer Zeit realisieren muss und da kleine Parteien nicht besonders geschützt sind.
Danke. Herr Ratz, war das jetzt dazu oder nochmal was Neues? Dann Frau Jeckels.
Meine Frage richtet sich ebenfalls an das BMI. ND berichtet darüber, dass das BKA in seiner Datei mit dem Namen personenbezogene Hinweise eine 500.000 Menschen mit dem Wert Betäubungsmittelkonsument, BTM-Konsument speichert, die allermeisten wohl wegen Cannabiskonsum. Diese Datei liegt in der größten deutschen Polizeidatenbank Inpol, auf die alle Polizeibehörden und der Zoll zugreifen können. Jetzt die Frage, inwiefern ist sich das Ministerium dieser Problematik bewusst und wird sich das BMI dafür einsetzen, sämtliche Cannabis-betreffende Einträge als BTM-Konsument zu löschen?
Also da würde ich Sie erstmal bitten, sich ans BKA zu wenden. Das BKA speichert ja oder treibt polizeiliche Systeme im Rahmen seiner Funktion als Zentralstelle der deutschen Polizei. Aber all die Daten kommen ja von den Landespolizeien. Das sind alles Delikte, Betäubungsmitteldelikte, die von den Landespolizeien verfolgt werden. Insofern werden auch dort Daten gespeichert, die dann in Inpol, also im polizeilichen Informationssystem, zur Verfügung stehen. Ich weiß gar nicht, ob das BKA da tatsächlich was dran ändern kann an den Daten, die die Landespolizeien dort einstellen. Das ist deren Aufgabe. Aber wenn wir dazu was nachreichen können, tun wir das gerne. Ansonsten würde ich Sie bitten, sich ans BKA zu wenden.
Das wäre super, wenn Sie was nachreichen können.
Und wie am besten auch an die Innenministerien der Länder, weil wie gesagt, das sind alles Delikte, die von Landespolizeien verfolgt werden. Und insofern entstehen die Daten auch dort, werden dort erfasst.
Ja, natürlich haben wir uns auch an das BKA gewendet. Mhm. Die Frage war ja, inwiefern oder ob sich die Innenministerin dieser Thematik bewusst ist und dafür einsetzt, weil das ja eine Art von Kriminalisierung darstellt, die ja nicht mehr so richtig damit zusammenpasst, dass jetzt der Konsum von Cannabis schrittweise legalisiert wird.
Also nochmals, das ist eine ganz klare Länderzuständigkeit. In der Verfolgung von Betäubungsmitteldelikten hat der Bund keine Zuständigkeit. Das ist klar Aufgabe der Landespolizeien und der Strafverfolgungsbehörden der Länder. Dort fallen diese Daten an, dort werden die Daten erfasst, dort werden sie auch gespeichert. Insofern ist das eine Frage an die Länder und nicht an die Bundesinnenministerin.
Herr Jessen dazu?
Frage ans Justizministerium. Dahinter verbirgt sich ja ein grundsätzlicher Aspekt. Ist es zulässig oder wäre es angemessen, wenn sich Straftatverhalte, die sich durch Veränderung der Rechtslage aktuell nicht mehr als solche darstellen, ist es dann nicht geboten, Verzeichnisse, in denen diese Strafen oder Vergehen nach alter Rechtslage jetzt aktuell noch enthalten sind, müsste man die nicht sozusagen anpassen und sagen, nein, das gilt heute nicht mehr. Das ist ja ich formuliere das, weil ich kein Jurist bin, so etwas unbeholfen. Aber diese grundsätzliche Frage, wie geht man mit Vergehen und Straftaten um, die nach aktueller Rechtslage gar keine mehr sind? Darf man dann trotzdem die alten Register aufrechterhalten?
Genau, also vielen Dank, Herr Jessen. Ich kann das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, aus dem Stand beantworten. Also für das Nebenstrafrecht, für das Betäubungsmittelrecht, vielleicht haben die Kollegen vom Gesundheitsministerium da noch was zu ergänzen. Ich glaube, es gab ja im Zuge der Legalisierung die Debatte um die Amnestie. Ich möchte hier aber nichts Falsches sagen. Ich kann das gerne nochmal für Sie prüfen und dann hier nachreichen. Ich weiß, dass noch einige begriffliche Klarstellungen dort auch erfolgt sind, auch was das StGB und die StBO angeht, denn im Cannabis-Konsumgesetz diese Delikte sind keine Betäubungsmittel-Delikte mehr. Da sind noch einige klarstellende Punkte vorzunehmen. Wie da aber genau der Stand ist, da müssen Sie mir bitte verzeihen. Ich kann das gerne nachschauen und Ihnen das dazu mal nachreichen. Vielleicht kann zum Nebenstrafrecht, wie gesagt, das BMG noch mal ergänzen.
Können Sie was ergänzen oder wollen Sie was ergänzen?
Also das ist eine juristische Frage und keine gesundheitliche. Insofern kann ich da nichts ergänzen.
Ja. Also wir sprechen ja faktisch, wenn man so will, um eine Amnestie in den Datenbanken. Das wäre schön, wenn Sie sozusagen das Rechtsprinzip, was hier als Problem aufscheint,
das haben jetzt alle.
Genau, also zu den Datenbanken nochmal hat, glaube ich, Herr Keil das ausgeführt. Selbstverständlich ist die Strafverfolgung Sache der Länder und auch die Datenbanken. Da wird auch das Bundesjustizministerium juristisch nichts zu ergänzen haben. Was die abstrakte Frage darstellt, kann ich gerne gucken, ob ich dazu noch mal was nachreichen kann.
Ja, danke.
Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Natürlich gibt es Löschfristen und Regelungen dazu, gesetzliche Regelungen, wann Daten auch wieder aus dem System gelöscht werden müssen. Das ist natürlich gesetzlich geregelt und genauso geschieht es auch.
Jetzt alle friedlich dazu? Wunderbar, dann Herr Ratz.
Ja, vielen Dank. Noch eine Frage an Herrn Kall. Wir haben eine Meldung, wonach es einen Defekt gegeben hat an einem Ostsee-Glasfaserkabel zwischen Finnland und Deutschland. Liegen Ihnen dazu irgendwelche Erkenntnisse vor?
Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, Herr Ratz. Tut mir leid.
Ich kann noch kurz was nachreichen.
Ja,
also ich glaube, Sie haben auch für Herrn Jessen nur den Zuruf bekommen, dass Tilgungen im BZR auch außerhalb unserer Zuständigkeit jetzt im Cannabisgesetz ab 2025 möglich sind. Und die andere Frage müssen wir noch mal prüfen.
Okay, das ging ja sehr flugs.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön, Herr Haug.
Andreas Becker, Nordgrün Mediengruppe. Eine Frage an das BMG. Seit 700 Tagen wird jetzt gerungen um die Krankenhausreform zwischen Bund und Ländern, zwischen Opposition und Regierung. Und jetzt ist am Freitag der entscheidende Tag, ob diese 700 Tage gegebenenfalls im Papierkorb verschwinden, wenn der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft. Was passiert denn in diesen nächsten 4 Tagen noch bis zur Entscheidung des Bundesrates?
Ach so, ich hatte Ihnen den Ton wieder weggenommen. Das ist natürlich doof. Jetzt ist er wieder da.
Herr Becker, der Herr Minister hat sich in der letzten Woche vielfach in mehreren, also mir fallen ad hoc 3 Interviews ein, wo er sich genau zu dieser Frage geäußert hat. Er arbeitet natürlich daran, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen wird und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Also es laufen bis zur letzten Sekunde intensive Gespräche zwischen den Beteiligten. Okay.
Gut, gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann machen wir ja mehr als eine Punktlandung heute, schneller als die Punktlandung. Vielen Dank für alle, die gekommen sind und Fragen beantwortet haben und an diejenigen, die Fragen gestellt haben, und schließe die Pressekonferenz.
Danke, Frau Wefers.